haben viel über die Geistwesen in der Bibel gelernt, aber ich habe immer noch einige Fragen zu den Bösen.
Okay, dann lass uns über den Satan und Dämonen in der biblischen Geschichte sprechen. Beginnen wir am Anfang. In Genesis 1 erschafft Gott aus Chaos und Dunkelheit eine wunderschöne, geordnete Wirklichkeit, damit das Leben blühen kann. Er ernennt Menschen als seine Stellvertreter, um über alles zu regieren. Und 7-mal bezeichnet Gott es als gut.
Ja, ich erlebe in der Welt diese Art des Guten oft in Dingen wie Schönheit und Wahrheit, Liebe und Großzügigkeit.
Aber in Genesis 3 lernen wir ein Geschöpf kennen, das gegen seinen Schöpfer rebelliert. Wir erfahren noch nicht, warum und wie es rebelliert. Aber es ist seine Mission, Gottes gute Welt für andere Geschöpfe zu zerstören.
Dieses Geschöpf bedeutet Ärger?
Ja, dieses Geschöpf ist das erste Abbild des Bösen in der Bibel. Es verzerrt, was Gott zum Guten bestimmt hat, ruiniert die Schöpfung und zerrt sie zurück in Dunkelheit und Chaos.
Und die Menschen schließen sich diesem geistlichen Rebellen an, was sie zurück in Chaos und Tod führt.
Von diesem Punkt an ist die menschliche Rebellion mit der geistlichen Rebellion verflochten. Und die biblische Geschichte zeigt uns, wie das immer und immer wieder passiert.
Okay, aber warte mal. All das passiert durch eine listige Schlange?
Nun, in der Geschichte finden wir Hinweise darauf, dass es mehr als nur eine Schlange ist. Erinnere dich, Eden ist ein hochgelegener Ort, an dem sich die Erde und ihre Geschöpfe mit dem Himmel und seinen Geschöpfen überschneidet.
Also könnte diese Schlange ein Geistwesen sein.
Nun, in Genesis Kapitel 3 wird in diese Richtung verwiesen. Und spätere biblische Autoren ergänzen dieses Bild. Wie der Prophet Jesaja, der eine Vision von Gottes himmlischem Thronsaal hat. Gott ist von Geistwesen umgeben und wird von ihnen angebetet.
Ja, um Gottes Thron herum sind die Cherubim.
Aber als Jesaja diese Geschöpfe sieht, beschreibt er sie als Seraphim, was auf Hebräisch Schlange bedeutet.
Also ist die Schlange sowas wie ein ehemaliger Mitarbeiter in Gottes Thronsaal. Warum spricht er dann zu den Menschen?
Nun, der Prophet Hesekiel verstand diese Figur als einen geistlichen Rebellen, der nicht unter Gottes Weisheit und Autorität leben wollte. Er wollte selbst Gott sein.
Ah, okay. Das ist die gleiche Versuchung, die die Schlange Adam und Eva vorsetzt.
Genau. Sie sagt, dass sie die Welt wie Gott regieren können, aber in ihrer eigenen Weisheit.
Und so werden sie alle aus dem Garten geworfen.
Ja, und Gott sagt, dass dieser Rebell von jetzt an auf seinen Bauch kriechen wird.
Wohin geht er noch allerdings?
Nun, die biblischen Autoren geben ein paar dezente Hinweise darauf, wie dieses Geschöpf hinter den Kulissen am Werk ist und Spaltung und Hass zwischen den Menschen schürt. Sie nutzen auch eine Vielfalt von Bildern, die dieses Wesen beschreiben. Es ist eine Schlange oder ein Seedrache oder ein dunkles Wüstengeschöpf oder der König des Todes. Er wird auch oft als Verführer, der Böse oder der Teufel bezeichnet, was auf Griechisch Verleumder bedeutet.
Aber sein Name ist Satan, richtig?
Eigentlich nicht. Satan ist kein Name. Es ist eine weitere Bezeichnung, weshalb er in Hebräisch auch den Titel der davor hat. Der Satan bedeutet Gegner oder Widersacher, denn er ist für gar nichts. Vielmehr ist er gegen alles und arbeitet mit Lügen, um uns in Dunkelheit und Unordnung zurückzuziehen.
Das ist heftig. Nun, was ist mit diesen anderen geistlichen Rebellen in der Bibel, die Dämonen genannt werden? Worum geht es bei denen?
Erinnere dich an das Konzept von Gottes himmlischem Mitarbeiterkreis, dem göttlichen Rat oder den Söhnen Gottes. In den hebräischen Schriften lesen wir, dass ein paar von ihnen auch rebellierten.
Wann ist das passiert?
Tatsächlich kam das einige Male vor. Nach der Schlange kommt die Rebellion der Söhne Gottes in Genesis 6. Wir lesen, dass sie mit Frauen schlafen, die dann gewaltvolle, kriegerische Riesen auf die Welt bringen.
Ah ja, die Nephilim. Das sind wahrscheinlich die seltsamsten Figuren in der ganzen Bibel.
Naja, aus deiner Sicht seltsam. Aber die antiken Leser wussten genau, was hier passiert. Die antiken Königreiche rund um Israel behaupteten, von riesigen Kriegerkönigen gegründet und beschützt worden zu sein, die halb Mensch, halb Gott waren und erfüllt von göttlicher Weisheit.
Ah, ich verstehe. Also sagen die biblischen Autoren, hey, diese Kriegerkönige sollten nicht verehrt werden.
Genau. In dieser Geschichte werden sie als menschliche Rebellen dargestellt, die vom geistlich Bösen gefangen gehalten werden und ihre Gewalt in Gottes guter Welt verbreiten.
Und einer dieser Könige aus Genesis 10 baut die Stadt Babylon.
Genau, Nimrod. Sein Name klingt wie das hebräische Wort für Rebell. Und sein Königreich führt zur nächsten Rebellion, in der die Menschen sich in Babylon selbst erheben.
Aber Gott zerschlägt diesen Aufstand.
Und als Mose im Buch Deuteronomium auf diese Geschichte zurückblickt, benennt er dies als den Moment, in dem Gott die Völker der Anbetung der rebellischen Himmelsheere überlassen hat. Den Göttern von Geld, Sex und militärischer Macht. Mose ist auch der Erste, der sie Dämonen nennt, also niedere Geistwesen.
Also sind Dämonen geistliche Kräfte, die hinter korrupten menschlichen Machtstrukturen am Werk sind.
Genau. In der Bibel wirken sie aber auch auf der persönlichen Ebene, indem sie die Gier und den Egoismus Egoismus der Menschen schüren und die Schwäche unserer menschlichen Körper ausnutzen. In der Bibel ist das geistliche Böse immer da am Werk, wo Gottes gute Schöpfung zurück ins Chaos, in Dunkelheit und Tod gestoßen wird.
Deswegen sagte Jesus, dass sein Hauptfeind nicht der Mensch ist.
Genau. Jesus und seine ersten Nachfolger sahen all den Schmerz und das Leid in Gottes guter Welt als ein Zeichen dafür, dass sie vom Tod und vom geistlich Bösen gefangen gehalten wird.
Aber sie glaubten, dass das nicht das Ende der Geschichte war.
Richtig. Jesus wusste, dass der einzige Ausweg aus diesem kosmischen Ruin darin bestand, das Böse und den Tod selbst zu überwinden, auch wenn ihn das alles kostet.
So, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. In der Hinführung haben wir ein Video gesehen, was den Kontext von Satan und seinen Dämonen im Alten und Neuen Testament ganz gut einordnet. Wenn wir an den Teufel, der verschiedene Namen auch hat, wie Lucifer, Beelzebub, Mr. S., und so weiter, da gibt es hier ganz unterschiedliche Bilder. Das reicht von purem Bösen bis hin zu so einer Comicfigur in roten Strumpfhosen und Dreizack. Und C.S. Lewis, den ihr bestimmt alle kennt, der schrieb als Vorwort in seinem Buch Dienstanweisungen für einen Unterteufel folgenden Text. Es gibt zwei gleichschwere, einander entgegengesetzte Irrtümer, die wir Menschen bezüglich der Teufel begehen können. Der eine besteht darin, nicht an ihre Existenz zu glauben, der andere ist, an sie zu glauben und ein übertriebenes und ungesundes Interesse an ihnen zu zeigen. Sie selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen und schließen den Materialisten ebenso herzlich in die Arme wie den Geistesbeschwörer. Uns muss bewusst sein, wenn wir an Gott und die Bibel glauben, dann gibt es genauso gut den Satan und die Dämonen, dessen ewiges Hauptziel es ist, ein Keil zwischen uns und Gott zu treiben. So hat es auch mit Jesus versucht. Und über genau diese Versuchung geht es heute im heutigen Bibeltext. Der Bibeltext ist folgendermaßen eingegliedert. Zuvor hat sich Jesus im Jordantal von Johannes taufen lassen und danach beginnt Jesus seine offizielle Mission hier auf Erden, den Leuten von Gottes Botschaft zu berichten, sie zur Umkehr zu bewegen und schlussendlich den Tod am Kreuz zu sterben. Der Bibeltext steht in Matthäus 4, 1 bis 11. Bei manchen Übersetzungen steht der Text unter der Überschrift Die Versuchungen Jesu, bei manchen jetzt hier wie bei der Gute Nachricht, Jesus wird auf die Probe gestellt. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in der heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Gottes Geist führte Jesus in die Wüste. Man geht mittlerweile davon aus, das mit der Wüste, wo die Versuchung stattgefunden hat, die unfruchtbare Gegend westlich von Jericho gemeint war. Dort befindet sich ein hoher Kalksteinberg, in dessen Höhe mittlerweile ein Kloster gebaut wurde und auch heute noch Menschen hingehen, fasten und beten und die Versuchungen von Jesus selbst nachmachen. Darüber hinaus wissen wir, dass während den 40 Tagen kein weiterer Mensch bei Jesus war. Das heißt, Jesus muss die Begebenheit später seinen Jüngern berichtet haben. Daher steht sie nicht nur im Matthäusevangelium, sondern auch in Lukas und Markus. Bei Markus können wir darüber hinaus lesen, dass Gottes Geist 40 Tage Jesus in der Wüste herumgeführt hat. Somit hat Jesus nicht nur 40 Tage gefastet, sondern er hatte auch intensive Gemeinschaft mit Gott. Denn eins ist klar, ein starkes Band zu Gott. Wenn wir voll von Gottes Geist sind und er in uns lebt, dann ist das die beste Ausgangssituation, die beste Verteidigung, das beste Schutzschild, was wir gegen die Versuchungen vom Satan aufzuführen haben. Und obwohl Gott und Jesus eins sind, weilte Jesus damals als Mensch auf der Erde. Und dementsprechend hatte er auch die menschlichen Bedürfnisse genauso erlebt wie wir. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er litt Schmerzen, er musste aufs Klo. Also er war durch und durch Mensch zur gleichen Zeit. Und daher konnte der Satan Jesus genauso wie jeden anderen Menschen mit der Versuchung konfrontieren. Allerdings war es Jesus möglich, durch den direkten Draht zu Gott den Versuchungen zu widerstehen. Daher konnte Gott Jesus auch ohne irgendwelche Gewissensbisse in die Wüste führen, wohl wissend, was dort alles auf ihn wartet, im Guten wie im Schlechten. Denn eins ist wirklich ein Geschenk, das nicht nur Jesus erleben durfte, sondern das wir auch jeden Tag erleben dürfen als Gottes Kinder. Und zwar trotz aller Härte, trotz aller Wüstenzeiten, man könnte sie auch Zeiten der Schwäche nennen, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott an jedem einzelnen Tag bei uns ist. Und dass wir zu jeder Zeit an der innigen Gemeinschaft zu Gott auch festhalten dürfen. Und dass dadurch Gottes Geist in uns überfließt, wir voll davon werden können, um so allem standzuhalten, was uns erwartet. Aber das Thema mit den Wüstenzeiten, da könnte man wirklich eine ganze Predigtreihe füllen, weil das so viel Potenzial bietet. Daher würde ich vorschlagen, dass wir uns die drei Versuchungen, die der Satan aufgeführt hat, uns genauer anschauen. Und ich muss wirklich sagen, er hat damals alle Register gezogen. Bei der ersten Versuchung ging Satan völlig auf Jesu körperliche Bedürfnisse ein. Er unterstützte es auch zusätzlich noch mit zweifelnden Worten. Wenn du Gottes Sohn bist. Es klingt für mich so, als ob der Teufel Jesus weismachen wollte, dass er erstmal beweisen müsse, dass er Gottes Sohn sei. Der Teufel hat ja auch nicht ohne Grund Beinamen wie zum Beispiel der Versucher, Verführer oder Vater der Lüge. Hier zweifelt er eindeutig Jesus' Status an, wenn du der Sohn Gottes bist. Und kommt euch das auch ein bisschen bekannt vor, zum einen vom Video bei der Hinführung, aber auch so generell von der Bibel. So hat es der Teufel nämlich damals auch mit Adam und Eva versucht. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum hier im Garten essen dürft? Nur leider, wie ihr wisst, hat es damals geklappt, wodurch der ganze Sündenfall ja erst in Gang kam. Aber wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr auch diese zweifelnden Fragen, die manchmal aufkommen? Steht es wirklich in der Bibel? Hat es Gott wirklich so gemeint? Ach, es reicht doch auch, wenn ich nur sonntags in Gottesdienst gehe. Was muss ich darüber hinaus noch die Bibel lesen? Solche Gedanken, ja. Das sind die Gedanken, die uns da auch ganz bewusst der Teufel auch ins Herz setzt. Denn er beherrscht die Manipulation aufs Beste und säuselt uns irgendeinen Schwachsinn ins Ohr. Manchmal erkennt man gar nicht, wer hinter den aufkommenden Zweifeln und seltsamen Fragen steht. Aber Jesus wusste sofort Bescheid, er kannte Satan und wusste, dass er ihn versuchen will. Jesu Antwort, der Mensch lebt nicht von Brot allein, erinnert den Satan daran, dass Jesus trotz seiner Würde als Menschensohn die Bedingungen des menschlichen Daseins auch vollkommen akzeptiert hat. Durch seine Antwort aus 5. Mose 8 macht Jesus deutlich, dass Gott ohne irgendein irdisches Mittel, nur durch die bloße Kraft seiner Gedanken, Jesus mit all dem versorgen kann, was er braucht. Somit legt Jesus sein ganzes Leben in Gottes Hand und überlässt es Gott, ihm mit allem zu versorgen, was er braucht. Er will wie jeder andere Mensch täglich um sein Brot bitten. Er will all das erleiden, was auf ihn zukommt. Müdigkeit, Schmerz, Hunger. Und was ich so erstaunlich finde, er nutzt Gottes Macht nie für sich selbst, nie um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, sondern er erduldet alles, was Gott ihm aufträgt und nutzt Gottes Macht nur dann, wenn es nach Gottes Wille ist und wenn er dadurch auch Gottes Reich auf der Welt aufbauen kann. Danach geht der Teufel mit Jesus auf die Mauer des Tempels in Jerusalem und versucht Jesus dazu zu bringen, sich hinunterzustürzen. Warum gerade auf die Tempelmauer, könnte man sich fragen. Zum einen, der Tempel war das höchste Gebäude der Stadt und von der Tempelmauer konnte man nicht nur Jerusalem blicken, sondern auch weit dahinter ins Land hinein. Zum einen, der Tempel stand im Mittelpunkt des religiösen Lebens der Juden und war der Ort, an dem die Menschen das Kommen des Christus erwarteten. Und Satan will somit Jesus überreden, dass er mit Hilfe der göttlichen Allmacht seine messianische Tätigkeit mit einem gewaltigen religiösen Eröffnungsakt beginnt. Aber das wäre gegen Gottes Willen gewesen. Jesus wurde nicht umsonst in ärmlichen Verhältnissen geboren. Er hat bislang ein einfaches Leben als Zimmermann geführt und er wollte den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und nicht irgendwie als großer Superstar von der religiösen Führerschaft der Juden gefeiert werden. Ich weiß nicht, wie euch diese Stelle vorkommt, aber ich fand es irgendwie paradox, dass der Teufel die Heilige Schrift zitiert hat. Doch Gott sei Dank wusste Jesus es besser und hat die Verse, welche Satan zitiert hat, auch ins rechte Licht gerückt. Denn er kannte die Heiligen Schriften in- und auswendig und da konnte der Teufel ihm nichts vormachen. Und hat dann das, was der Teufel gesagt hat, ins rechte Licht gerückt. Also ganz schön schlau eigentlich vom Teufel. Er hat versucht, Jesus mit seinen eigenen Waffen zu Fall zu bringen. Aber da war der Teufel kein Gegner für ihn. Und manchmal kann es uns auch passieren, dass Menschen was von uns möchten, wo wir eigentlich innerlich schon wissen, dass es falsch ist. Und vielleicht findet sich auch eine einzelne Bibelstelle, die das bestätigt oder zu bestätigen scheint. Aber hier ist es immer wichtig und da müssen wir auch wirklich immer dran denken, dass wir die Bibelstellen nicht einfach aus dem Kontext reißen. Denn es gibt immer einen größeren Zusammenhang und wir müssen den Vers einfach auch in diesem Zusammenhang lesen und verstehen. Denn sonst wäre das so, dass wie wenn die Bibel oder wenn wir die Bibel auf unsere eigenen Bedürfnisse zuschneiden und das ist nicht im Sinne Gottes, sondern das ist, wie wir hier lesen können, im Sinne von Satan. Als Jesus dann Satan erneut zurückweist, drückt er aus, dass er die vom Vater versprochene Hilfeleistung nur dann in Anspruch nimmt, wenn es der Vater will, beziehungsweise nur dann, wenn es zu Gottes Plan gehört. Unbedingter Gehorsam ist Jesu absolut oberstes Gebot. Wir dürfen, also nicht falsch verstehen, wir dürfen von Gott zu jeder Zeit Hilfe erwarten. Aber wir dürfen ihm zu keiner Zeit die Hilfe vorschreiben. Denn dann würden wir uns über Gott stellen und dann wäre es wieder im Sinne vom Teufel. Bei der dritten Versuchung probiert der Teufel, Jesus mit irdischem Reichtum und Macht zu verführen. Satan führt Jesus auf den hohen Berg, um auf die Stadt hinunterzuschauen oder im übertragenen Sinn auf die Menschen, die dort leben, hinabzublicken. So dass Satan hofft, dass durch den angebotenen Reichtum Jesus sich negativ von den Menschen abhebt. Satan ist der Herrscher der Welt, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und er kann Jesus all das geben, was ihm hier auf der Erde zur Verfügung steht. Das heißt, er hätte das schon alles verbringen können, was er Jesus hier anbietet. Aber diese satanistischen Wunder, die führen halt nicht zu Gott. Und hätte Jesus da das Angebot vom Satan angenommen und wäre mit einer großen Streitmacht nach Jerusalem eingezogen, wie es viele damals von Christus erwartet hätten, dann hätte er sein eigentliches Ziel verfehlt. Dann wäre die Erlösungsmission zum Scheitern verurteilt gewesen. Denn dann hätte er nicht in dem Sinne für uns, für unsere Sünden am Kreuz sterben können. Und man sagt doch manchmal so lapidar, der Zweck heiligt alle Mittel. Das ist ein Satz, den hier auch wirklich der Teufel hätte nutzen können. Denn nein, nur Gott bestimmt den Zweck und die Mittel seiner Erlösermission. Somit der Teufel bot Jesus die Welt an, wenn er bereit gewesen wäre, vor ihm auf die Knie zu fallen und ihn anzubeten. Und diese Versuchung ist heute noch genauso verführerisch, wie es zur damaligen Zeit war. Wie schnell schleichen sich die Gedanken ein, ach, ist doch egal, wenn ich hier jetzt mal kurz eine Notlüge sage und dann einen eigenen Vorteil bekomme. Wenn jeder nach sich selber guckt, dann ist allen geholfen. Es gibt heutzutage immer wieder solche Sprüche in der Gesellschaft, die mittlerweile so für viele ganz normal ist. Und das sind aber wirklich sehr verführerische Gedanken, wo man wirklich auch aufpassen muss, dass man da nicht den falschen Weg nimmt. Denn wir alle werden geprüft und wir alle wissen, dass noch weitere Prüfungen in unserem Leben kommen werden. Deshalb sollten wir wachsam sein und uns darauf vorbereiten. Denn unsere Überzeugungen sind nur dann stark, wenn wir auch unter Druck zu ihnen stehen. Und wenn ich mir jetzt alle drei Versuchungen im Gesamten anschaue, dann kann ich nachvollziehen, warum der Teufel die Bedürfnisse nach körperlicher Unversehrtheit, nach Macht und Reichtum genutzt hat, um Jesus zu verführen. Und wenn wir alleine wären, wenn wir Gott nicht hätten, dann wäre es so einfach, diesen Versuchungen nachzugeben. Dann würden wir eher nach uns schauen. Aber zum Glück sind wir nicht allein. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir unseren Herrn als starken Beschützer jederzeit an unserer Seite. Und wir haben die Bibel mit seinem Wort als mächtiges Schwert, als mächtige Waffe, die wir jederzeit einsetzen können. Wir haben es ja vorhin gelesen. Jesus kannte sich super in der Bibel aus. Er wusste ganz genau, wie er den Versuchungen widerstehen konnte, weil er wusste, was Gottes Wille war und was nicht. Und wir haben dieses Schwert auch zur Verfügung. Und da steht in Epheser 6, in den Versen 10 bis 13, folgender Bibeltext. Und schließlich werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt alle Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr in den schlimmen Tagen Widerstand leisten Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr diese Bibelstelle auch mal daheim aufschlagt, denn in den nachfolgenden Versen beschreibt er dann noch ganz genau, was für eine Waffenrüstung es ist. Also es lohnt sich wirklich, sich auch diese Stelle, wenn ihr es schon macht, wirklich dann auch anzustreichen in der Bibel. Die Angriffe sind da im Alltag, mal stärker, mal schwächer. Und manchmal erkennen wir sie auch erst im Nachgang und nicht sofort, wenn sie passieren. Ich möchte euch gerne von einem Erlebnis erzählen, das ich letztes Jahr hatte und wo ich einfach auch gemerkt habe, wo der Teufel auch mich persönlich angegriffen hat. Und zwar in unserem Team wurde eine höher bewertete Stelle frei. Also es wäre praktisch ein Aufstieg auf der Karriereleiter gewesen. Und ich hatte immer diesen Wunsch, diesen Drang, mich auf die Stelle zu bewerben, weil ich dachte, das wäre der nächste kurze Unterbrechung. Genau, also ich hatte halt das Gefühl, ich muss mich auf die Stelle bewerben. Und habe das dann auch so meinen Vorgesetzten mitgeteilt und die haben sich besprochen und mir rückmeldet, sie sehen mich nicht auf dieser Stelle. Und dann war ich halt ziemlich enttäuscht. Mein Ego war ziemlich angeknackst und ich war sehr emotional und habe das meinem Vorgesetzten auch gezeigt und ja, leider nicht auf die professionelle Art und Weise. Als ich dann daheim war, habe ich mich mit Matthias und Amy damals ausgetauscht. Wir haben darüber gebetet und es hat wirklich geholfen. Ich kann es euch gar nicht genau beschreiben, aber mein Herz wurde auf einmal leicht, eine Last ist abgefallen und ich habe gemerkt, das war eigentlich gar nicht mein Wunsch. Das hat mir, ich würde jetzt wirklich sagen, der Satan mir aufs Herz gelegt, mir ins Ohr geflüstert und gemeint, hey, du musst das jetzt machen. Und es gibt dann auch immer zwei Möglichkeiten, wie man reagiert. Entweder man bleibt in seiner Frustration, in seiner Verbitterung und handelt entsprechend auch weiter, bewirbt sich oder verbreitet schlechte Stimmung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Oder man legt das ganze Thema vor Gott und fragt nach seinem Willen und nimmt ihn mit in das ganze Geschehen. Und das habe ich dann auch Gott sei Dank gemacht. Und mittlerweile habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis nach dieser Stelle. Es ist einfach weg. Und wenn man das so erzählt, dann mag es ein bisschen unwahrscheinlich klingen, aber es war tatsächlich so. Und mittlerweile, wir haben jetzt eine neue Kollegin, die ist wirklich super nett, passt gut in unser Team und die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Also es hat wirklich auch alles so kommen sollen, wie es gekommen ist. Und ich kann es jetzt hier so erzählen, weil das Thema mich nicht mehr tangiert. Aber zu der Zeit damals war das so nicht ganz arg schlimm oder wichtig. Und von daher ist das Thema auch so generell mit angeknackstem Stolz, mit zu großen Egos, immer eine tolle Bühne für den Satan, um zu handeln. Und man merkt es manchmal auch so in der Weltpolitik oder in unserem Umfeld, wo einfach das Ego mehr zählt als alles andere. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon ähnliche Situationen bei euch im eigenen Leben hattet, aber meine Bitte, einfach immer schön das Herz weit aufhalten, im Gebet dranbleiben und versuchen zu merken, wo einfach auch irgendwie eine schlechte Macht auch in einem wirkt und ja, das dann halt einfach auch vor Gott zu bringen. Ich habe im Vorfeld mal die Amy gefragt, ob sie auch ein Zeugnis aus ihrem Leben uns mitteilen könnte, wo sie Satans Versuchung auch schon mitbekommen hat. Und Amy, ich danke dir schon mal vorab, dass du dich dazu bereit erklärst. Und ja, genau.
Genau, ich habe zwei Beispiele. Einmal so ein bisschen was Allgemeineres und dann noch ein praktisches Beispiel. Bei mir ist es oft so, dass ich da immer wieder die Gedanken habe, wo mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl angekratzt wird, wo es mir nicht gut geht, wo ich denke, ich mache doch alles falsch. Bin doch ein schlechter Mensch, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Und manchmal schaffe ich es schneller, manchmal langsamer da rauszukommen. Aber was mir dabei hilft, ist immer wieder entweder zu beten, Lobpreise Musik anzuhören oder ich erinnere mich an Bibelverse, wie zum Beispiel Psalm 139, dass ich wunderbar gemacht bin. Und oder andere Verse im Neuen Testament, dass ich Gottes Kind bin. Und das hilft mir dann da wieder rauszukommen, weil ich sonst gar nicht meinen Alltag schaffe. Wenn mich das so ein Angriff trifft, dann lebe ich das wirklich. Genau, und das zweite praktische Beispiel, wir waren vor ein paar Jahren zusammen in Israel, ich und Gerber waren dabei. und wir waren, ich glaube, der vorletzte Tag waren wir in Jordanien, sind dann rüber über die Grenze und haben dann dort übernachtet. Und nachts hatte ich einen ganz verstörenden Traum. Ich kann mich nicht ganz genau an diese Detail erinnern, aber wir wurden angegriffen und wir mussten uns verteidigen, wir mussten kämpfen. Und so ein negatives Gefühl auf der einen Seite, dass wir die ganze Zeit angegriffen wurden, und aber auf der anderen Seite wusste ich, dass ich nicht alleine bin. Und als ich dann aufgewacht bin, habe ich uns eine Hütte geteilt. Austauschen. Sie haben einen ganz ähnlichen Traum, den darfst du gleich erzählen. Genau, und das war dann schon ein sehr krasses Erlebnis auch. Und wir haben es dann beim Frühstück sofort gehabt und dann haben die anderen auch für uns und für das Ganze gebetet. Genau, und ich darf gerne selber von dem Traum erzählen. Ja.
Also, was halt damals so krass war, dass wir wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Traum hatten, zur gleichen Zeit in dieser Hütte im Beduinencamp. Und im Grunde war mein Traum ähnlich wie Amys, also dass wir halt irgendwie angegriffen wurden von Dämonen oder ja, und dass wir aber wussten, oder ich wusste auf jeden Fall, dass wir siegen, dass Gott und Jesus an meiner Seite ist und dass die anderen keine Chance haben. Und es ist so was Krasses habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt seither und auch danach nicht mehr. Und vor allem, weil das halt parallel stattgefunden hat, in der gleichen Nacht, in der gleichen Hütte. Also deswegen manchmal, also wir wissen nicht, was in der unsichtbaren Welt um uns herum alles passiert und wo halt Dämonen stärker halt da sind und wo weniger stark. Ich denke, die haben dann auch verschiedene Arten, sich zu zeigen. In Deutschland anders vielleicht wie in Jordanien. Und aber was halt das Tolle war, wir wussten, dass die keine Chance haben, weil Jesus an unserer Seite ist. Und ja, das wollten wir euch auch noch als Ermutigung mit auf den Weg geben. Ich habe jetzt Amy vorher gefragt, ob sie was mit uns teilen möchte. Und wenn jetzt aber jemand spontan ein Erlebnis hat, wo er die Versuchung vom Satan erfahren hat, dann wäre jetzt die Zeit oder die Möglichkeit, es mit uns zu teilen, weil ich finde, es ist immer wichtig, dass man halt auch über Dinge spricht, gerade auch in der Gemeinde, und weil halt die Versuchung auf so vielfältige Art und Weise stattfinden können. Dass man da einfach, je mehr man hört, desto mehr kann man es dann auch bei sich dann später einordnen. Ich weiß, das ist auch ein bisschen eine Überwindung, aber wenn jemand jetzt spontan sagt, er hat da was, dann gerne melden, dann würden wir uns freuen. Ansonsten gerne auch immer an einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Gottesdienst, einer anderen Gruppe. Die katholische Kirche hat auf YouTube ein sehr tolles Video gestellt, wo ich wirklich begeistert war, deswegen habe ich es mitgebracht. Und zwar geht es darum, wie man den Versuchungen widersteht. Und ja, ich würde das gerne mit uns jetzt anschauen und einfach, um als abschließende Vertiefung das Ganze nochmal ein bisschen aufzugreifen, euch vielleicht auch ein paar Tipps und ein paar Themen noch mit heimzugeben. Und ja, deswegen, Tobi, gerne.
Versuchungen gehören zu unserem Leben unweigerlich dazu. Da hilft auch kein Bedauern und kein Klagen, zumal sie gute Verbündete in uns selbst haben. Unsere Sehnsucht nach Glück und einem erfüllten Leben und auch unsere Melancholie und Trauer, die wir nur allzu oft zu betäuben versuchen. Deshalb lohnt sich die Frage, die wir uns aufstellen sollten, um mit diesen Versuchungen geschickt und gut zu begegnen. In unserem Leben warten immer wieder Herausforderungen auf uns, dass wir Dinge miteinander in Einklang bringen müssen, wie genießen und verzichten, wie unseren Hang zur Macht und unsere Fähigkeit zur Unterordnung. Und die Versuchung Jesu in der Wüste zeigt, dass wir durchaus dazu in der Lage sind, diese Herausforderungen zu meistern. Diese Geschichte zeigt aber eben auch, dass Versuchungen Zeit unseres Lebens ein Thema bleiben werden. Es geht darum, unsere inneren Prägungen und Empfindungen zu klären, ob sie uns mehr zu Gott und unseren Mitmenschen und damit auch zu uns selbst hinbringen oder ob sie uns von all dem wegziehen. Wir müssen unseren Empfindungen einen Namen geben. Wir müssen sie aufdecken, sie handhabbar machen. Und wir müssen dann schauen, ob wir ihnen nachgeben wollen oder ob wir uns bewusst entscheiden, anders zu handeln, damit wir am Ende nicht nur unseren ersten Impulsen und Regungen unterworfen sind. Denn manchmal versuchen wir, Dinge auf der Sachebene zu klären, die ihren eigentlichen Ursprung allerdings im Beziehungsproblem haben. Und dann braucht es am Ende eine Klarheit und eine entschiedene Haltung dazu. Darüber hinaus hat die christliche Tradition einige weitere Empfehlungen, die uns helfen sollen im Umgang mit Versuchungen. Eine erste Sache ist die ehrliche Haltung und die Offenheit gegenüber unseren eigenen Schwachstellen. Das mögen wir nicht so gerne, weil diese Dinge nicht immer unserem eigenen Selbstbild entsprechen. Und weil wir diese Dinge auch gerne vor anderen verbergen und uns nämlich sonst fragen, ob wir noch liebenswert sind und ob Menschen auch weiterhin etwas mit uns zu tun haben möchten. Aber nur, wenn wir hier wirklich radikal offen sind, haben wir eine Möglichkeit, Dinge im Blick zu behalten, wo sonst Versuchungen viel zu schnell und unnötig zum Thema werden können. Ein weiterer Punkt hat damit zu tun, dass wir unsere erste Liebe immer wieder neu in den Blick nehmen müssen. Das gilt sowohl für Beziehungen als auch für Dinge, die wir einst mit Feuereifer angefangen haben und die dann irgendwann drohen, im Alltagstrott unterzugehen. Auch da gilt es, immer wieder Kurskorrekturen vorzunehmen. Für unsere zwischenmenschlichen, wichtigen und tragenden Beziehungen, genauso wie für unsere Arbeitsvorhaben, die uns innerlich erfüllen. Eine Sache betont das Christentum immer wieder mit Nachdruck. Es gilt, Versuchungen klar und entschieden zu begegnen und keine faulen Kompromisse einzugehen. Und zwar nicht aus der eigenen Überlegenheit heraus zu sagen, ich schaffe das, sondern im Vertrauen, du schaffst das. Gott schafft das mit mir zusammen. Denn am Ende gilt es nicht, sich zu martern, wenn es wieder einmal daneben gegangen ist, sondern am Ende geht es auch darum, ein grundlegendes Vertrauen hochzuhalten. Auch wenn unser Herz uns verurteilt, Gott wird uns niemals verurteilen. Das ist eine der grundlegenden christlichen Überzeugungen. Gott will, dass wir leben, nicht, dass wir zugrunde gehen. Deswegen hat Gott ein Interesse daran, dass wir unseren Versuchungen auf Dauer nicht mehr erliegen, sondern sie meistern können. Aber nicht, weil wir so gut sind, sondern weil es mit seiner Hilfe gelingen kann.
Während meiner Vorbereitung habe ich noch ein paar andere Videos gefunden, die ich richtig super finde, aber die hätten natürlich den Rahmen hier gesprengt und hätten wir noch mal ein paar Minuten dranhängen müssen. Ich werde sie einfach in der Gemeindegruppe hochladen. Wenn jemand nicht in der WhatsApp-Gruppe ist und sie gerne möchte, dann kann er mir einfach das ganz persönlich sagen, dann schicke ich es aufs E-Mail oder Ähnliches. Genau, und wir werden jetzt noch ein Lied singen. Dadurch, dass Amy hier als einzige Vertreterin der Band heute da ist, also danke Amy nochmal, singe das mit einem Video zusammen, weil einfach der Text von diesem Lied so passend für die Predigt ist. Da geht es zum einen darum, egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, mein Gott ist größer. Oder auch an anderer Stelle, er kämpft meine Kämpfe und ist Sieger in Ewigkeit. Einfach auch, um das nochmal abschließend zu verdeutlichen und klar zu machen, ja, Satan ist real und ja, er pfuscht uns immer wieder ins Leben rein und wir müssen aufpassen, aber wir dürfen getrost sein, dass wir keine Angst haben brauchen, weil Gott größer ist, weil er unser Fürsprecher ist und unser starkes Schild gegen alles, was uns angreifen möchte. Und damit möchte ich das einfach nochmal dann zum Abschluss verdeutlichen. Aber jetzt werde ich erstmal noch mit euch zusammen beten und danach singen wir dann das Lied. Ja, Herr, ich danke dir einfach, dass du ganz nah an unserer Seite bist, dass du da bist für uns und dass wir durch dich einfach auch keine Angst vor allem Bösen haben müssen. Du bist unser Herr, unser Beschützer, unser Schild und wir danken dir, dass ja, du das so bereitwillig machst, dass du uns so sehr lieb hast, dass du das jedem Einzelnen von uns anbietest, dass wir nur zu dir kommen brauchen und dass wir nur ja, unser Leben dir anvertrauen müssen und du bist da und hältst uns in deiner Hand und beschützt uns bis in alle Ewigkeit. Danke, dass du so einzigartig bist und dass wir in deinem Namen auch gegen jeden Angriff vom Satan wissen dürfen, dass er keine Chance hat. Hab Dank für alles. Amen.